Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dass unsere Lebensweise, der schnelle Konsum von immer neuer Kleidung nicht mal eine Saison hält, der Kauf immer leistungsstärkerer und abgasintensiverer Autos und so weiter, dass also unsere Lebensweise nicht ressourcenschonend ist, wissen wir schon. Doch die Erkenntnis zwingt kaum jemand zum Handeln. Auch deshalb wäre eine politische Steuerung wünschenswert. Eine Woche lang haben sich 15 Wissenschaftler mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit in Potsdam getroffen, um über die internationalen Fortschritte und den Handlungsbedarf bei der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele zu sprechen. Heute werden sie ihre politische Empfehlung formulieren. Bei den Nachhaltigkeitszielen geht es unter anderem um Armutsbekämpfung, Gleichstellung der Geschlechter, nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen oder auch den Schutz der Ozeane. Ich wollte von Professor Ortwin Renn, wissenschaftlicher Direktor am Institute for Advanced Sustainability Studies, IISS in Potsdam, wissen, wo er schon erkennbare Fortschritte ausmacht.
Also es gibt bei einigen Punkten tatsächlich Fortschritte, also etwa in der Armutsbekämpfung. Das ist absolut tatsächlich sehr viel besser geworden und auch relativ. Also das heißt, weniger Menschen leben in absoluter Armut. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Element, bei dem wir noch viel tun müssen, weil die relativen Abstände zwischen Arm und Reich ansteigen. Aber die absolute Armut geht tatsächlich teilweise auch dramatisch zurück. Also von daher haben wir da ein positives Signal. Das gilt auch für manche Umweltbelastungen, wo es tatsächlich besser geworden ist, also Bereich vor allem der Trinkwasserbelastung, die früher sehr viele Todesfälle getroffen hat und die jetzt inzwischen besser geworden ist.
Aber wenn ich zum Beispiel an den Jemen denke, wo das Wasser so verunreinigt ist, dass die Cholera da wieder ausgebrochen ist, dann scheint mir das gar nicht so, als wären die hygienischen Bedingungen im Bereich Wasser besser geworden.
Ja, es gibt immer Hotspots, bei denen es ganz viel schlechter geworden ist. Das liegt vor allem daran, wenn es dort Krisen gegeben hat oder dort auftreten. Aber insgesamt gesehen, wenn wir auf die gesamte Bevölkerung umsehen, hat tatsächlich die Wasserqualität sich erheblich verbessert. Also vor allem Indien, China, aber auch in vielen Ländern Afrikas hat sich tatsächlich gebessert. Das heißt aber nicht, dass es sich überall im gleichen Maße gebessert hat. Und das ist auch eines der Probleme, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, nämlich dass es ungleichmäßig verteilt ist auf der Welt.
Lassen Sie uns einmal Punkt 14 herausgreifen, dann bleiben wir beim Wasser. Punkt 14 der internationalen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen widmet sich der Bewahrung und der nachhaltigen Nutzung der Ozeane, Meere und der Meeresressourcen. Es wird ja zumindest auf EU-Ebene versucht, einiges gegen die Plastikvermüllung der Meere zu unternehmen. Gibt es noch andere Probleme, Übersäuerung, Überhitzung, mit denen die Ozeane zu kämpfen haben?
Naja, es gibt eine Reihe von Problemen. Das eine ist natürlich ganz klar, dass wir durch die sehr hohen Ausstoß von Kohlenstoffen, also vor allem Kohlendioxid, auch zur Versauerung der Meere beitragen. Das hat dann eben bei den Korallenriffen die entsprechende Folgen, also eine Übersäuerung, die natürlich auf das gesamte Ökosystem negativ auswirkt, vor allem wenn es relativ schnell passiert. Das ist ein großes Problem. Das zweite Problem ist natürlich Überfischung. Viele Fischbestände sind gefährdet, weil sie halt überfischt werden und weil es ganz schwierig ist, alle Nationen hier zu einer einheitlichen Politik zu bringen. Und schließlich das Dritte, das hatten Sie auch schon erwähnt, das sind eben alle die Emissionen, die ins Meer gehen. Das ist nicht nur Plastik, vor allem auch Öl, also Altöl und andere Schadstoffe, die zwar im Meer ganz gut verteilen, aber inzwischen doch ein Ausmaß erreicht haben, dass es tatsächlich zu einer Bedrohung verschiedener Ökosysteme im Meer gekommen ist.
Vom Wasser in die Luft, das Klima spielt ja auch eine große Rolle bei den Nachhaltigkeitszielen. Können Sie da parallel zu den Verhandlungen auf der UN-Ebene, also zum Klimavertrag von Paris, können Sie da erkennbare Fortschritte sehen?
Naja, vieles ist ja noch Versprechungen. Ich meine, das Pariser Abkommen ist ja erst ganz wenige Zeit vergangen dazwischen. Und von daher müssen wir natürlich sehen, ob sich das Ganze dann auch entsprechend umsetzt. Also zum Teil gibt es vielversprechende Bewegungen in vielen Ländern. In Deutschland wissen wir auch, 2020 werden wir die Ziele verfehlen. Also von daher ist da Nachholbedarf. Aber was gut ist, ist, dass sich die Nationen darauf verständigt haben. Was problematisch ist, dass es natürlich zunächst einmal nur Orientierungen sind. Die haben sich zwar selbst verpflichtet, aber die Selbstverpflichtung ist jetzt nicht so viel wert, dass sie juristisch eingeklagt werden könnte. Und von daher müssen wir halt sehen, wie ernsthaft die wirklich die Klimapolitik betreiben.
Wenn man jetzt auf die Großgemengelage blickt, hat man das Gefühl, dass seit einigen Jahren die altbekannte Weltordnung aus den Fugen geraten ist und ja, auch mit dem amerikanischen Präsidenten, der vieles in Frage stellt, die Probleme, die vorher im Fokus sind, ökologisch und sozial, ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ist das nur mein Eindruck und wird hinter den Kulissen einfach weitergearbeitet oder hat man im Moment wirklich andere Probleme?
Also beides ist der Fall. Ich glaube, auf der großen Ebene der großen Politik haben wir tatsächlich in vielen Dingen tatsächlich auch einen Rückschlag. Also das ist USA, das ist Brasilien, das sind viele andere, vor allem autoritative Regime, die die Umweltfragen eher zurückgestellt haben, auch unter dem Aspekt zu sagen, wie kann ich sozusagen auch meine Macht weiter sichern und wie kann ich den Menschen, die für mich einstehen, noch mehr Privilegien zuordnen können. Und das führt natürlich häufig dazu, dass Dinge wie Umwelt, an denen ja alle gleichermaßen profitieren, dann nicht mehr die entsprechende Berücksichtigung finden. Wir sehen aber gerade in den USA, dass auf der Ebene der einzelnen Bundesstaaten, zum Teil auch auf der Kommune, noch sehr viel passiert. Es ist also nicht so, als ob da alles in Stillstand wäre. Das ist das Gute auch in föderativen Systemen oder Systemen, wo eben diese Checks and Balances herrschen. Da kann sich auch Washington nicht immer durchsetzen. Nichtsdestotrotz ist es klar, die USA ist nicht mehr der Vorreiter der Umweltbewegung, sondern eher jemand, der auf der Bremse sitzt. Aber unterhalb der Ebene der Bundesregierung sehe ich sowohl in den Ländern, also in den einzelnen Bundesstaaten, als auch in den Gemeinden durchaus Initiativen, die in die richtige Richtung gehen.
Sie haben sich ja akademisch schon intensiv mit dem Paradoxon zwischen Erkenntnis und Handeln beschäftigt. Wo sehen Sie denn eine besonders große Kluft?
Naja, also es gibt zwei große Kluften, die ich sehe. Das eine ist tatsächlich beim individuellen Handeln und da würde ich mich auch nicht ausschließen, dass eigentlich hier so richtig oder fast richtig weiß, was eigentlich zu tun würde, aber der Geist ist willig, das Fleisch ist schwächer und von daher natürlich dann doch immer sehr viele Praktiken auch weiterhin bestehen, die wenig nachhaltig sind, also sehr viel Fleisch essen, sehr viel mit dem Auto fahren, viel konsumieren, viel Abfall erzeugen, all das sind Dinge, die auf der individuellen Ebene passieren, die natürlich in einer nachhaltigen Wirtschaft möglichst vermieden werden sollten. Und dann haben wir natürlich jetzt auf der kollektiven Ebene, dass wir immer noch sehr viele Anreizsysteme haben, also auch Regulationen, die eigentlich einem nachhaltigen Verhalten entgegenstehen. Das fängt eben da an, dass wir jetzt beispielsweise Diesel subventionieren oder weniger Steuern abnehmen als für andere Kraftstoffe und hört da auf, wo wir auch, sagen wir mal, Praktiken der Landwirtschaft stark stützen, die mit Sicherheit auf Dauer nicht nachhaltig sind.
Also Massentierhaltung und die großen Höfe statt die kleinen ökologischen, die auch die Landschaft mehr im Fokus haben als nur den puren Gewinn.
Genau, also wenn wir nur alles auf Effizienz trimmen, dann kommt es eben dazu, dass viele andere wichtige Ziele, wie auch das Tierwohl, aber eben auch der Landschaftsschutz und eben auch die Artenvielfalt darunter leiden.
Die Tagung, an der Sie teilnehmen, gipfelt ja in einer politischen Handlungsempfehlung. Was wird so als große Überschrift darüber stehen?
Naja, es sind eigentlich zwei Dinge, die hier besonders Maß im Vordergrund stehen. Das eine ist, dass es ganz wichtig ist, dass wir diese Schritte vom Erkenntnis bis zum Handeln sehr viel stärker noch aufschlüsseln wollen. Also wie kommen wir wirklich zu sinnvollen Urteilen, wie kommen wir zu guten Entscheidungen und wie kommen wir auch zu sinnvollem und nachhaltigem kollektiven Handeln. Das steht hier ganz im Vordergrund und da ist es notwendig, dass, sagen wir mal, die Wissenschaft eben nicht nur abstraktes Wissen erzeugt, sondern eben auch Prozesse und auch Verfahren vorschlägt, wie man eben von einer guten Erkenntnis dann auch zum guten Handeln kommen kann.
Ich sprach mit Ortwin Renn, er ist wissenschaftlicher Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam.